Wiener Wissen. Wer forscht denn in Wien und woran? Lernen Sie Wissenschaftlerinnen hautnah kennen und machen mit ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft.
Herzlich willkommen bei Wiener Wissen. In diesem Podcast gibt es alle zwei Wochen Wissenschaft hautnah. Wir lernen die Menschen kennen, die dafür verantwortlich sind, dass wir laufend besser verstehen, wie die Welt so funktioniert, und wir erfahren auch, wie diese Erkenntnisse gewonnen werden. Reisen Sie mit mir hinter die Kulissen der Wissenschaft. Bunt, vielfältig und voller neuer Einsichten. Heute freue ich mich ganz besonders, mit Nikolaus Forgo zu plaudern. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Nikolaus Forgo ist Professor für Technologie und Immaterialgüterrecht an der Uni Wien und Institutsvorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Juridischen Fakultät. Er ist auch Mitglied im österreichischen Datenschutzrat und im KI Advisory Board der Bundesregierung. Er ist wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum die juristische Stimme zur KI-Regulierung schlechthin. Er hat mit Lukas Feiler gemeinsam zum Beispiel 2024 den Gesetzeskommentar zur KI-Verordnung herausgegeben. Unter anderem ein Forschungsprojekt, das mich besonders interessiert, ist das interdisziplinäre Projekt Fair Media, wo es darum geht, einen fairen und vertrauenswürdigen Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Medien zu fördern. Da waren Partner wie die APA, die FH St. Pölten, Joanneum Research, aber auch der ORF, die österreichische Mediathek und Redlink mit dabei. Also ein wirklich interdisziplinäres Team, um innovative Lösungen für die Herausforderungen in Zeiten der künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Wie ist denn diese Projektidee überhaupt entstanden?
Naja, so wie halt Projektideen immer so entstehen. Es gibt ja kaum ein Thema, das derzeit so prominent diskutiert wird und überall besprochen wird wie künstliche Intelligenz. Und es gibt wohl auch kaum ein Thema, das die Welt so sehr verändert wie dieses. Und dann entstehen dann halt Folgefragen, was bedeutet das jetzt für einen bestimmten Sektor? Dieser Sektor kann dann der Energiesektor sein oder es kann die Medizin sein oder es kann auch dann der Mediensektor sein. Der ist wahrscheinlich noch offensichtlicher betroffen vermutlich als andere Sektoren. Und dann haben sich Domäneninhaber dieses Sektors, so denke ich mir das, denn ich war am Anfang noch gar nicht dabei, getroffen und haben sich überlegt, was sie da beforschen wollen und wie sie darüber nachdenken wollen, und sind dann Gott sei Dank drauf gekommen, dass solche Veränderungen nicht nur politisch herausfordernd sind, nicht nur ethisch herausfordernd sind, sondern auch juristische Implikationen haben. Und so sind dann wir ins Boot gekommen, weil wir uns eben für die juristischen Implikationen dieser Technologien interessieren. Und da ist es dann gar nicht so wichtig, ob es da jetzt um Medien oder Medizin oder Energie geht, sondern immer geht es darum, reicht unser Rechtssystem aus, um das irgendwo einzufangen? Und wenn nicht, wie muss man es verändern? Und so sind dann wir da dazu gekommen. War uns eine große Freude und eine große Ehre.
Es ist ja so, dass eben gerade diejenigen, die an künstlicher Intelligenz forschen, schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich dazu aufrufen, dass wir gesellschaftliche Lösungen brauchen für den Umgang mit der künstlichen Intelligenz, auch wenn vor Jahrzehnten wir noch nicht so weit waren, dass die künstliche Intelligenz tatsächlich so viel leisten konnte, wie wir es jetzt aktuell erleben. Haben wir das gesellschaftlich ein bisschen verschlafen, da auf den anderen Ebenen sozusagen Antworten zu entwickeln?
Das weiß ich gar nicht so sehr, denn man muss schon sagen, dass es vor allem mit ChatGPT, also irgendwann im Dezember oder Oktober 2022, so eine Art von Meteoriteneinschlag in die Allgemeinpolitik gegeben hat, weil plötzlich für jede Frau und jeden Mann eben erkennbar war, da könnte jetzt irgendwas sich verändern. Die dazugehörige Diskussion, wie du richtig sagst, hat aber ja schon Jahre vorher begonnen. Auch die dazugehörende rechtspolitische Diskussion, wie man das also juristisch einfängt, hat Jahre vorher begonnen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir insbesondere in Europa darauf nicht reagiert hätten. Es gibt eine ungeheure Menge an Recht inzwischen im Bereich der Digitalisierung und erst recht auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also es gibt Reaktionen. Zu nennen ist da vor allem der AI Act oder die KI-Verordnung. Das ist ein über 100 Seiten langes juristisches Dokument, das nur ganz bestimmte Teilbereiche der künstlichen Intelligenz regelt. Und wenn ich mir das insgesamt ansehe, was das Recht dazu sagt, dann würde ich wahrscheinlich auf mehrere tausend Seiten kommen an existierendem Recht, das jetzt schon besteht. Das Problem ist nur, erstens, sehr viel von dem ist kaum bekannt, wird kaum angewendet, wird kaum verstanden, wird auch schwierig durchgesetzt. Und das Zweite ist, sehr viele der Entscheidungen, die da getroffen werden, sind natürlich auch politisch und ethisch umstritten. Oder man kann das auch anders sehen. Ja, man kann auch andere Schwerpunkte setzen. Und deswegen sind wir, glaube ich, in einer Phase, in der man als Jurist nur sagen kann, wir haben genug eigentlich an Recht. Wir sollten jetzt mal drüber nachdenken, ob es auch so richtig passt. Und da habe ich den Eindruck, dass wir weit von einem Konsens entfernt sind und wahrscheinlich noch nicht einmal klare Mehrheiten haben, in welche Richtungen das gehen soll.
Du hast den AI Act angesprochen. Also es gibt Regulatorien auf nationaler, übernationaler Ebene, also auf EU-Ebene. Mhm. Jetzt ist aber KI schon ein Thema, das ein globales Thema ist, wo die großen Player jetzt nicht notwendigerweise in Österreich oder in der EU sitzen. Welche Möglichkeiten hat man da rechtlich überhaupt, sich einzuordnen und auch Kontrolle auszuüben?
Ja, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage und das ist wahrscheinlich das Dritte, was ich vorher nennen hätte sollen als Thema. Wir haben ja seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts einen Trend zu beobachten, der da so aussieht, dass es in Europa zwar gute Grundlagenforschung gibt und auch wirklich sehr, sehr begabte Kolleginnen und Kollegen gibt an den Hochschulen und auch in den Unternehmen, dass aber diese Grundlagenforschung seltener als in anderen Orts dann in angewandte Produkte, die irgendwie den Markt erreichen, übersetzt wird, als das zum Beispiel in den USA der Fall ist. Das war schon in den 90er Jahren erkennbar. Da wurde Google gegründet, es wurde Amazon gegründet, es war eBay plötzlich auf dem Markt und so weiter. Es hat sich dann in den Nuller- und in den Zehnerjahren noch einmal auch im Bereich der Hardware ganz deutlich gezeigt. Nicht wer das iPhone, ja, ist eine amerikanische Innovation gewesen und wird in China oder sonst irgendwo in Asien hergestellt. Also es ist seit 20 Jahren offensichtlich. Und es ist jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz noch mal noch offensichtlicher geworden, weil eigentlich alle Player, die da global eine Rolle spielen, insbesondere auch in Sektoren, auf die man nicht gleich schaut, wie zum Beispiel den Bereich des Militärs, ja, aber auch in denen, auf die man schaut, also Consumer Electronics, sind ganz stark amerikanisch und oder chinesisch dominiert. Und in Europa versuchen wir jetzt seit 15 Jahren noch stärker als früher regulierend einzugreifen, insbesondere auch den Bereich der Plattformen, der sogenannten, zu regulieren, also die Facebooks, die Googles, die YouTubes dieser Welt besser als jetzt zu regulieren. Da könnte man die ganze Hass im Netz oder auch die Social-Media-Verbotsdiskussion, die wir gerade führen, anführen. Und alle diese Versuche stehen dann letztlich vor dem Dilemma, dass diese Unternehmen, die da reguliert werden sollen, zwar auf dem europäischen Markt wirksam werden. Das ist auch der Grund, warum Europa sagt, wir sind da zuständig. Aber gleichzeitig aus Heimatjurisdiktionen kommen, also heimatlichen Rechtssystemen kommen, die nicht notwendigerweise dieselben Werte teilen und nicht notwendigerweise dieselbe Grundrechtsaffinität haben. Also es geht immer um den Schutz des Menschen in Europa, wie das in Europa der Fall ist. Aber manchmal geht es auch nur um Wertdifferenzen. Also zum Beispiel Free Speech, also freie Meinungsäußerung, ist in den USA und in Europa ein Grundrecht. Aber in den USA versteht man darunter etwas ganz, ganz anderes als in Europa. Und wenn dann ein sehr viel extremeres Verständnis. Wir haben uns in Europa darauf geeinigt, dass bestimmte Sachen eben nicht zulässig sind, trotz Meinungsäußerungsfreiheit. Es ist nicht zulässig, den Holocaust zu leugnen. Es ist nicht zulässig, das Gegenüber herabzuwürdigen. Es ist nicht zulässig, die Menschenwürde des Gegenüber in Zweifel zu stellen und so weiter. Also das heißt, in Europa gilt Meinungsfreiheit immer unter der Prämisse, dass sie in Gleichklang zu bringen ist mit anderen Grundrechtspositionen. In den USA ist die Interpretation sehr, sehr viel extremer. Dort ist die gesamte politische Tageserfahrung davon geprägt, dass die Menschen einander in einer Weise beschimpfen, wie man das in Europa Gott sei Dank aus meiner Sicht nicht gewohnt ist. Und man kann, wenn man googelt, buchstäblich jede Perversion, die man sich nur vorstellen kann, auch politisch ohne weiteres finden. Das ist in Europa, wie gesagt, nicht so. Das ist einer der Gründe, warum man in Europa versucht, diese wie ich finde, richtigen hohen Standards auch durchzusetzen in Europa, aber dann eben vor dem Problem steht, ein amerikanischer Verfassungsjurist hat schon Probleme zu verstehen, was die Europäer da meinen. Und erst recht hat das ein Unternehmen, das gleichzeitig auch noch ökonomische Interessen darin hat, jetzt nicht allzu sehr Rücksicht darauf zu nehmen, was sich die Europäer da schon wieder einbilden, denn es sind ja auch nur ein paar hundert Millionen und der Rechtsbruch bringt manchmal mehr, als Compliance bringt, auch ökonomisch einfach mehr. Und das sehen wir an ganz, ganz vielen Stellen, ja, dass eben amerikanische Standards dann mit europäischen konfligieren, Europa versucht dann zu regulieren und nicht immer funktioniert das so, dass dann am Ende die Welt besser geworden ist.
Nicht immer, aber manchmal schon.
Ja, ich glaube schon. Also ja. Ich glaube schon, dass man in Europa also mit bestimmten Versuchen, also zu nennen wäre da zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung mit all ihren Schwächen und auch mit all ihren Durchsetzungsschwierigkeiten, trotzdem glaube ich im Bewusstsein der Europäerinnen und Europäer irgendwie verankert hat, dass man mit Daten eben nicht alles machen kann, was man sich wünscht. Auch zum Beispiel, dass man personenbezogene Daten nicht ohne weiteres für militärische Zwecke verwenden darf, um jetzt dieses Beispiel nochmal herzunehmen. Ja, also wir haben uns in Europa darauf geeinigt, ich finde auch zu Recht, zum Beispiel, dass wir eben nicht wollen, dass Menschen zum Objekt einer maschinellen Entscheidung werden, die über Leben und Tod entscheidet. Ja. Wenn Sie sich die Presseaussendungen mancher amerikanischer Unternehmen in dem Feld ansehen, dann steht dort häufig, also wenn nicht wir es tun, dann tut es irgendwer anderer und wir müssen also daher unsere Soldaten und Soldatinnen mit den bestmöglichen Instrumenten ausstatten und wenn das KI-gestützte Instrumente sind, dann sind es halt KI-gestützte Instrumente.
Mhm. So ein klassisches Wettrüsten, koste es, was es wolle und ja, nämlich auch auf Kosten von ethischen Werten eigentlich, auf die wir uns doch in der westlichen Welt, dachte ich mal, ja. Grundsätzlich geeinigt hatten.
Also ich glaube schon, dass das auch dort mit einem ethischen Anspruch begründet wird. Also das macht ja diese Diskussionen so interessant. Ja? Wenn Sie also irgendwie Peter Thiel lesen, ja, oder den Chef von Palantir lesen, dann glaube ich, dass die schon, Axel Knapp heißt der, dann kommen die mit einem ethischen Primborium. Ja? Die sagen, das sei also, oder sogar einem theologischen Primborium im Fall von Thiel. Ja? Aber das ist halt nicht das, was wir in Europa so gewohnt sind, wenn wir von Ethik und von Theologie reden, was wir da erleben.
Ja. Mhm. Wenn du über Erfolge und Misserfolge von solchen Regularien nachdenkst, wie würdest du jetzt diese Aufregung unlängst um Anthropic einordnen? Also wo ja kurzfristig irgendwie so die Sperrung der Funktionen nur in Europa Diskussion war und dann sind die Funktionen insgesamt abgedreht worden.
Ja, das ist ein interessanter Beispielsfall, wobei man sagen muss, dass bei Anthropic alles zu relativieren ist, weil das eben auch ein Player in diesem Markt ist und alles, was die tun, ist letztlich auch mit Marktinteressen begründet. Und die haben eben in den letzten Wochen und Monaten begonnen, sehr offensiv bestimmte Positionen einzunehmen, die in der Szene dann auch diskutiert werden. Gerade bei dieser Frage der ethischen Nutzung von Modellen von Anthropic hat es vor einigen Wochen auch schon eine Diskussion gegeben, weil Anthropic für sich in Anspruch genommen hat, das Ministry of War, wie das neuerdings heißt, also das Kriegsministerium, nur dann mit seinen Modellen auszustatten, wenn die akzeptieren, dass es nicht verwendet wird für militärische Zwecke und dass es nicht verwendet wird zur anlasslosen, unterschiedslosen Massenüberwachung. Die Antwort des Minister of War darauf war, dass er dieses Unternehmen auf eine Art Watchlist gesetzt hat, mit der Konsequenz, dass man eben mit Anthropic nicht mehr Verträge schließen konnte. Also eine extreme Reaktion auch darauf. Angeblich das erste
passend
Mal.
Passend für einen Kriegsminister. Auch ja, eine Nomenklatur eigentlich, wo man sich denkt, ja, die ist in den letzten Jahrhunderten irgendwo geblieben.
Genau, und das sehen wir ganz deutlich. Und auch die Geschichte, auf die du gerade anspielst, passt ja da hinein. Denn das Einzige, was man dort hat, ist irgendeine Art von Brief gewesen. Also das hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Es hat weder in der Rhetorik, noch in dem, wer solche Entscheidungen trifft, noch mit dem, wie solche Entscheidungen kommuniziert und dann eben nicht bekämpft werden können, hat alles nichts mit einem Rechtsstaat, wie wir das eigentlich gewohnt waren, zu tun. Aber trotzdem, will ich sagen, also Anthropic ist da jetzt nicht der neutrale Beobachter, sondern Anthropic ist ein Player und nichts, was Anthropic tut, hat nicht auch ökonomische Gründe. So, und was jetzt also passiert ist, ist, dass also Anthropic offensichtlich ja auch jetzt schon wochenlang getrommelt hat, dass sie ein Modell haben, das so gefährlich ist, dass man es nicht einfach jedem zeigen kann. woraus übrigens auch enorme Implikationen entstanden sind. Denn die erste Liste, die sie generiert haben von Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, damit man vertrauensvoll diese großen Risiken, die angeblich bestehen, bewältigen kann, ist eine Liste, auf der kein einziges europäisches Unternehmen und kein einziger europäischer Stakeholder steht. Das sind nur die Googles und Facebooks und so weiter dieser Welt. Und ich finde, das war eigentlich der eigentliche Mahnruf für Europa und der eigentliche Weckruf, weil man da gesehen hat, wir spielen einfach nicht in der ersten Liga, auch in einer solchen Lage. Und man muss auch noch sagen, obwohl das gerade in Europa sehr stark Probleme erzeugt hat, weil in Europa zum Beispiel eine sehr lange Open-Source-Tradition existiert und Open-Source eine Stärke wahrscheinlich ist, auch in Europa. Aber so ein Open-Source-Entwickler ist vielleicht bisher damit konfrontiert gewesen, dass alle, die machen das ja alle in ihrer Freizeit oder viele zumindest machen es in ihrer Freizeit und als persönliches Projekt ja manchmal seit Jahrzehnten. Und die haben vielleicht bisher so einmal alle drei Wochen irgendeinen Security-Bug bekommen und dann haben sie den versucht zu fixen und das war irgendwie mit einem normalen Leben irgendwie vereinbar. Mit diesem neuen Modell soll es ja so gewesen sein, dass in den ersten Tagen 10.000 Security-Holes entdeckt worden sein sollen, was zur Konsequenz hat, dass dann der europäische Open-Source-Programmierer, der daneben ein Leben, eine Familie und weiß Gott noch was alles hat, wahrscheinlich nicht einen, sondern plötzlich 500 solche Security-Holes hat. Und das macht dann die Durchführbarkeit europäischer Softwareprojekte sicher nicht einfacher. Gut, das auch vorangestellt. Was jetzt aber passiert ist, ist also, dass offenbar irgendeine Art von Missverständnis bestanden haben dürfte über einen sogenannten Jailbreak. Was heißt Jailbreak? Das heißt, dass ein künstlich errichteter Käfig, Jail oder Gefängnis, in dem man das Modell einsperrt, damit es nicht Dinge tut, die eben unerwünscht sind, die schädlich sind, durchbrochen wird. Deswegen Break. Ja, also das Modell durchbricht seine Grenzen. Und diese Grenzen dienen eben dazu, um sicherzustellen, dass ein durchschnittliches Modell nicht dazu aufruft, sich umzubringen oder nicht dazu aufruft, den Nachbar zu erschießen oder so etwas. Und ein solcher Jailbreak soll also bei diesem Modell möglich gewesen sein, so liest man. Was an sich total trivial ist, weil es seit es diese Modelle gibt, denkt man darüber nach, wie man sie einhegen kann und nicht immer funktioniert das, das ist also trivial. Aber es soll also trotzdem der Anlass gewesen sein, dass dann eine Art von nationaler Sicherheitsinteressensproblematik daraus geworden ist, die dann dazu geführt hat, dass ein Brief geschrieben wurde, dass eben alle Außeramerikaner nicht mehr Zugang zu dem haben dürfen. Das lässt sich nicht realisieren, weil selbst bei Anthropic natürlich viele Leute arbeiten, die nicht Amerikaner sind. Und das hat zu einer Totalsperre dieses Modells geführt. Die Älteren im virtuellen Raum, werden Sie vielleicht erinnern, dass wir eine ganz ähnliche Diskussion vor 30 Jahren schon mal geführt haben. Da ging es um PGP, um Pretty Good Privacy. Pretty Good Privacy war ein sehr starkes Verschlüsselungsprogramm, mit dem man kommunikationsabhörsicher machen konnte. Auch damals wurde schon sehr intensiv diese Diskussion geführt, wie sehr das mit amerikanischen Sicherheitsinteressen kollidiert. Da ist damals dann auch der Export des Produktes verboten worden und Leute haben darauf reagiert, indem sie sich den Code dieser Open-Source-PGP-Lösung auf T-Shirts gedruckt haben und dann halt mit dem PGP-Code durch die Gegend gelaufen sind. Ein bisschen erinnere ich mich jetzt auch an das, weil es jetzt auch schon Überlegungen gibt, T-Shirts zu drucken, in denen dieser Jailbreak reformuliert wird und der ist einfach sehr einfach. Der lautet angeblich Fix this software, ja, also finde die Probleme drin und lass es mich wissen.
Sehr spannend. Ich finde jetzt irgendwie so dieses Bild, das du geschaffen hast mit diesem Gefängnis, in das wir die Modelle einsperren, damit sie nichts tun, was wir nicht wollen, dass sie tun, eigentlich eine sehr schöne Analogie zu dem, was eigentlich das Rechtssystem auch tut. Ne? Also das Rechtssystem, wo wir es mit agierenden Menschen zu tun haben, die auch sozusagen, denen man das vermitteln kann. Denen kann man es mitteilen, bei der Software funktioniert nur das Gefängnis.
Na, es funktioniert auch bei den Menschen. Ja, Menschen halten sich nicht immer an die Regeln und Menschen verletzen das Recht.
Gerichte und so weiter.
Und Menschen versuchen auch aus dem Gefängnis auszubrechen. Also da ist nicht so ein Unterschied. Aber ich glaube, es gibt einen wirklich, wirklich sehr, sehr wichtigen Unterschied. Das ist nämlich der, dass wir uns zumindest prinzipiell darauf verständigt haben, dass Gesetze das Ergebnis von Mehrheiten sind nach einem demokratischen Diskurs Und wir haben uns auch darauf verständigt, dass auch Gesetze nicht grenzenlos sein dürfen, dass also auch die Minderheit gegen die Mehrheit geschützt werden darf und muss. Wenn also heute in Österreich die Todesstrafe wieder eingeführt würde, weil eine Mehrheit der Österreicherinnen der Meinung wäre, das sei richtig, dann wäre das trotzdem nicht zulässig, weil es eben ein Grundrecht auf Leben gibt, das mit dem Grundrecht, mit einer Todesstrafe nicht vereinbar ist. Insoweit schützt also unser Recht, unser demokratisch zustande gekommenes Recht, auch immer die Minderheit. Und es schützt erst recht und vor allem und im Kern am allermeisten die Würde des Menschen. Das war eine der großen, heute würde man sagen Learnings, das ist ein komisches Wort hier, eine der großen Erfahrungen aus dem Holocaust und aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Wahnsinn der Nazis, dass es eben die absolut verboten ist, die Würde des Menschen zu berühren. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der große Unterschied ist jetzt, dass in diesen elektronischen, digitalen Welten nicht mehr der Gesetzgeber nach einem demokratischen Diskurs, wo die Mehrheit überzeugt ist, dass das die Richtung ist, etwas, was dann jede und jeder lesen kann und diskutieren kann und vor dem Verfassungsgerichtshof überprüfen lassen kann, in die Welt setzt, sondern irgendwelche typischerweise nicht europäische Unternehmen technische Standards setzen, von denen niemand weiß, warum sie und wie sie und ob sie überhaupt irgendwie reflektiert wurden. Und es gibt auch keinen verfassungsrechtlichen Schutz gegen diese Standards und auch keine Gerichte und auch jedenfalls keine, die dann sozusagen die Überaufsicht haben und auch keine Würde des Menschen im europäischen Verständnis, das da eine Rolle spielen würde. Wenn Sie mit einem chinesischen oder einer amerikanischen Person reden darüber, was die unter Würde des Menschen verstehen, dann ist das ziemlich sicher nicht das Gleiche wie das, was Europäer darunter verstehen.
Die Würde des Menschen, ich kann mich erinnern, so vor ein paar Jahrzehnten ist auch tatsächlich über die Würde der künstlichen Intelligenz diskutiert worden, aus ethischer Sicht. Mhm. Wenn irgendwie eben diese Systeme, Bedürfnisse, Emotionen, was auch immer entwickeln, müssen wir dann diesen Systemen gegenüber auch einen ähnlichen Respekt entwickeln und das als schützenswert betrachten?
Also das ist auch eine interessante Diskussion, man kann die ganz sicher führen, gibt da ganz viele auch so schöne Gedankenspiele, wie so eine künstliche Intelligenz dann ihrerseits ethisch korrekt handeln würde. Ehrlich gesagt halte ich das für Ablenkungen ein wenig, weil wir nach allem, was wir wissen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr weit davon entfernt sind, dass wir wirklich vollständig autonom operierende Systeme erleben werden. Also diese AGI, Artificial General Intelligence, etwas, was also sowas wie allgemeine Intelligenz und allgemeines Bewusstsein hat, so wie ein Mensch. Da wollen uns viele amerikanische Player, also die Tech Boys, zwar glauben lassen, dass die vor der Tür stehen. Ob das wirklich so ist, sei dahingestellt. Es gibt viele Leute, die das sehr viel, also die Intelligenz sehr viel differenzierter sehen als diese amerikanischen Tech Boys und auch Bewusstsein sehr viel differenzierter sehen. Und wir haben vorher jede Menge Probleme jetzt schon im Umgang mit diesen Systemen, wo wir nicht ausgerechnet darüber nachdenken müssen, glaube ich, ob die jetzt auch wirklich Bewusstsein haben und damit Rechte haben. Und gibt es ein Recht auf Leben für oder so, ja. Aber natürlich, wenn wir jetzt extrapolieren und sagen, es könnte sein, dass das irgendwann mal der Fall ist, dann wird man auch über diese Frage nachdenken können müssen. Mein Ansatz dazu wäre, ich gehe mal zum Fluss und dann überlege ich mir, wie ich ihn überquere und nicht vorher gleich mit dieser Frage anfangen.
Mit dem Risiko, dass wir es eigentlich ein bisschen verpassen und damit dann unvorbereitet irgendwie von dieser Technologie überrollt werden?
Ja, wir werden ja ständig von dieser Technologie überrollt, aber jetzt nicht gerade deswegen, weil diese Technologie zu wenig Rechte hat, also gerade nicht, weil wir nicht darüber eher nachgedacht haben, ne? Sondern eher im Gegenteil, weil diese Technologie sich einfach Rechte nimmt, nicht? Mhm. Und zwar in einer, das tut auch nicht die Technologie, sondern es tun die Menschen, es tun die Unternehmen, die diese Technologien entwickeln und dann in Märkte bringen. Und die tun das eben nicht, weil sie fair enough, ja, sie tun es nicht deswegen, weil sie die Welt besser machen wollen oder weil sie die Demokratie stärken wollen, sondern die tun das, weil sie kommerzielle Interessen haben, die sie durchsetzen.
Kommerzielle Interessen auf der einen Seite, ethische Ansprüche, auch tatsächlich rechtliche Ansprüche auf der anderen Seite. Jetzt, weil wir so sehr über dieses globale Thema sprechen und welche Rolle die großen Unternehmen, die gerade nicht in Europa sitzen, dabei spielen. Wo siehst du Möglichkeiten, um da jetzt tatsächlich anzusetzen und Lösungen zu entwickeln? Also ist das auf der nationalen Ebene, ist das auf der europäischen Ebene? Muss die UNO im Prinzip ein Department gründen, wo sie sagen, wir widmen uns nur noch diesem Thema? Wie geht's weiter?
Also typisch, wie Juristen immer antworten, würde ich da auch antworten mit, das kommt drauf an. Muss man bestimmte Dinge unterscheiden. Also militärische Nutzung zum Beispiel wird man wahrscheinlich nur international lösen können. Und das Schlimme da ist, dass, dass anders als das bei Atomwaffen der Fall war, wo man ja nach dem Weltkrieg relativ breit einen Konsens gefunden hat, dass man vermeiden will, dass sowas wie Hiroshima und Nagasaki noch einmal passiert und deswegen dann begonnen hat, Verträge zu schließen, mit denen man Atomwaffenproduktionen rechtlich verbietet für alle, die nicht schon welche hatten. Und das hat bisher einigermaßen gut funktioniert. Funktioniert auch nicht immer gut, ja, wie diese Schattenatommächte ja zeigen. Aber zumindest hat man sich darauf geeinigt. Das ist bei künstlicher Intelligenz anders. Ich glaube nicht, dass es derzeit völkerrechtlich ein sinnvoller Weg wäre, zu versuchen, eine solche Konvention auf den Weg zu kriegen, weil es den Konsens nicht gibt. Also die Amerikaner, aber auch die Chinesen und viele andere wahrscheinlich auch noch sehen da derzeit wohl noch einen Unterschied zwischen Atomwaffen oder chemischen Waffen, die überhaupt verboten sind, oder biologischen Waffen und KI-Waffen. Aber wenn man optimistisch ist, vielleicht ändert sich das. Und da wäre sicher das Völkerrecht ein Instrument. Europa hat das strategische Problem hier, dass wir einfach nicht am Tisch sitzen. Es gibt, also wir spielen da militärisch so wenig Rolle, dass das nicht sehr plausibel ist, dass da ausgerechnet auf die Europäer gehört würde. Viele andere Dinge, die wir angesprochen haben, sind wahrscheinlich in Europa sehr gut aufgehoben. Also Plattformregulierung zum Beispiel oder Datenschutz. Ja. Da ist es wahrscheinlich eine Riesenillusion gewesen zu glauben, der Rest der Welt wird sich da den europäischen Konzepten anschließen. Das war das große Versprechen, mit dem die DSGVO gekommen ist. Ja, wir machen hier in Europa den Goldstandard und alle anderen werden begeistert folgen. Inzwischen sehen wir, dass diese Begeisterung halt enge Grenzen hat, und das Gleiche gilt für die Plattformen. Dort ist ja das Thema Plattformregulierung ist ja mittlerweile wirklich in der absoluten Spitzenpolitik angekommen. Also man kann den amerikanischen Vizepräsidenten über den DSA fluchen hören, laut, und ihn ablehnen. Aber also das heißt, dort finden wir wahrscheinlich keine globale, und vielleicht brauchen wir das auch gar nicht, keine globale Zugangsweise. Da findet man hoffentlich eine europäische Zugangsweise. Und das hat man in Europa auch jetzt ja viele Jahrzehnte lang versucht und gerade in der letzten Zeit besonders intensiv versucht, mit einem Ansatz, der halt sehr, sehr detailliert und sehr, sehr kompromissgeprägt war. Ja, auf der einen Seite ist eben dieser AI-Act mehrere hundert Seiten lang und auf der anderen Seite, oder mehr als 100 Seiten, muss ich sagen, es sind 140. Und auf der anderen Seite steht da halt ganz oft ein Minimalkompromiss drin, weil man eben Parlament, Rat und Kommission auf eine Seite bringen muss und dann auch noch die unterschiedlichen Sichtweisen der Mitgliedstaaten, die das dann noch einmal ein bisschen weiter verwässern können, wenn es dann in die nationale Implementierung geht, wo ja wieder ein Kompromiss erforderlich ist. Und das heißt, wir haben daher sehr viel europäisches Recht, aber es ist sehr, sehr, sehr detailliert und gleichzeitig an vielen ganz entscheidenden Stellen ganz unscharf.
Also es bleibt viel zu tun, um das Ganze weiterzuentwickeln. Hoffentlich braucht es nicht einen wirklich großen Knall, der dann die Völkergemeinschaft aufweckt und sagt irgendwie so, na, also wir brauchen eine Regulierung, wir brauchen tatsächlich eine völkerrechtliche Verständigung darauf, wie wir mit dem Thema künstliche Intelligenz umgehen werden. Es braucht Menschen wie dich, die sich auskennen mit rechtlichen Themen, die aber auch bereit sind, über die Grenzen der Juristerei hinauszuschauen und alle mit an Bord zu holen, um auch Probleme, Herausforderungen zu identifizieren und an deren Lösungen zu arbeiten. Vielen Dank für deinen Besuch, Nikolaus. Super, super spannend. Das war es nämlich schon wieder für Wiener Wissen heute. Aber wenn Sie dieses Thema jetzt besonders interessiert hat, dann gibt es hervorragende Neuigkeiten für Sie. Nämlich, der Nikolaus hat einen eigenen Podcast. Ars Boni hat schon über 400 Folgen, also absolut empfehlenswert. Unbedingt reinhören, um mehr darüber zu erfahren, wie denn das gute Recht und die Gerechtigkeit wirklich entsteht. Hier geht's in 2 Wochen weiter. Werfen Sie wieder ein Ohr hinter die Kulissen der Wissenschaft. Mein Name ist Elisabeth Oberzaucher und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Nächstes Mal direkt von der Digital Humanism Conference in Wien. Ich freue mich. Alles Liebe. Baba.
Das war Wiener Wissen mit redaktioneller Unterstützung des WWTF und moderiert von Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher. Alle 14 Tage Wissenschaft hautnah und aktuell. Seien Sie dabei.